offenen Herzen, mit offenen Ohren kommen und erwarten, dass du zu uns sprichst, ganz persönlich, so wie wir es brauchen. Danke, dass du das tust, weil du ein persönlicher Gott bist, der ganz genau weiß, wie wir es brauchen. Du bist gut, Jesus. Danke für deine Gegenwart. Amen.
Amen. Vielen Dank, lieben Lobpreiser, dass ihr uns heute Morgen mitgenommen habt in die Nähe Gottes. Schön, euch zu sehen. Ich hoffe, ihr kennt mich noch. Ich bin ja nur noch alle 2 Wochen hier und es fühlt sich eher wie eine Ewigkeit an, als wie 2 Wochen. Und wenn man dann mal im Urlaub ist oder krank ist, dann sind es 4 Wochen. Und wenn man dann nochmal weg ist, sind es 6 Wochen. Deswegen mein Tipp an euch, Kleingruppen immer wöchentlich, ja? Dann sieht man sich öfters und besser. Ja, nimmt mich als Beispiel dafür. Schön euch zu sehen. Schön wieder hier zu sein, heute Morgen hier predigen zu dürfen, in unserer neuen Predigtserie Haggai unterwegs zu sein. Ich möchte aber die Chance kurz nutzen und ganz liebe Grüße aus Herford dalassen. Ja. Wir sind unterwegs, wir leben noch, wir haben Spaß, es kommen viele Leute. Wir sind ja im Moment so unterwegs, dass wir uns alle 2 Wochen sonntags treffen und einfach beieinander, miteinander Gottesdienste feiern, weil wir irgendwann gemerkt haben, wir sind 20, 25 Leute. Und jetzt, ohne sich aneinander zu gewöhnen, einfach Einweihungsfeier, Gottesdienst aufmachen und Leute kommen, das kriegen wir noch nicht so ganz hin. Deswegen habe ich auch nie Werbung gemacht. Ja, da haben wir uns erstmal aneinander gewöhnt. Aber trotzdem ist es interessant, wie Leute aufmerksam werden. Da will man irgendwie sich so ein bisschen aneinander gewöhnen, auch an die Abläufe und dies und jenes. Und auf einmal waren letzten Sonntag 45 Leute da und du weißt gar nicht, wo die herkommen. Ja. Also, ich weiß nicht, was passiert, wenn wir dann mal eine Einweihungsfeier feiern und viele von euch dann auch vorbeikommen und uns besuchen werden. Ihr werdet auf jeden Fall auf dem Laufenden gehalten, weil sich da jetzt auch in Zukunft einiges tut. Wir sind gerade dabei, einen Mietvertrag aufzusetzen für eine Räumlichkeit. Aber ich sag jetzt noch nicht zu viel, weil wenn es nicht klappt, dann stehe ich hier wieder mit einer langen Nase da. Aber da geht was. Wir sind wirklich auf dem Weg, ein Fundament zu bauen, eine Räumlichkeit zu haben, Gottesdienste zu feiern, irgendwann noch regelmäßiger. Und das heißt für dich Folgendes. Wenn du noch überlegst, in deinem Leben bei diesen spottbilligen Preisen ein neues Haus zu kaufen, dann ist jetzt die Chance, nach Herford zu ziehen, weil da geht was, okay? Oder in anderen Worten, wenn du irgendwie sowieso schon darüber nachgedacht hast, ob mal was Neues für dich dran ist und Herford oder Gütersloh könnte auf deiner Agenda sein, dann melde dich doch gerne bei uns. Wir wollen wirklich als Muttergemeinde großzügig geben und großzügig auch aussenden für alle, die Glauben haben und gehen wollen und einen Ruf haben. Also wenn du dort merkst, dort ist was bei dir und du spürst was, dann mach dich gerne auf den Weg, melde dich bei uns, melde dich an den Standorten und hab dort keine Angst, weil wir wollen Gemeinden gründen. Wir wollen mehr Gemeinden gründen, wir wollen mehr Menschen erreichen und du bist ein Teil dessen, wie Gott sein Reich auf dieser Erde bauen möchte. Amen. Amen. In den nächsten Tagen und Wochen gibt es noch ein paar mehr Infos. Ich begebe mich jetzt mal zu meiner Predigt und du wirst auf jeden Fall auf dem Laufenden gehalten. Ihr Lieben, wir befinden uns in der Predigtserie vom kleinen Propheten Haggai. Und dieses Buch, das besteht aus 2 Kapiteln. Ja? 2 Kapiteln, 4 Prophetien. Mehr musst du dir erstmal nicht merken. Ein kleines Buch mit unfassbar viel Inhalt. Und wir haben uns gesagt, hey, diese kleinen Propheten, die werden oft so ein bisschen vernachlässigt. Da wollen wir mal genauer reingehen und uns diese angucken. Und wenn du noch mal ganz genau wissen möchtest, was dieser gesamte Kontext, die Lebensumstände und was auch immer noch dazugehört von diesem Buch Haggai ist, dann lohnt es sich, die Predigt von Nico noch mal anzuhören. Der hat noch mal ein bisschen mehr erzählt, wo sie herkommen, was sie gerade machen, warum, wieso, weshalb. Da würde ich jetzt ungern noch mal drauf eingehen. Für heute ist es nur noch mal wichtig, dass wir uns eine Sache auf dem Schirm zurückholen. Die Juden, die waren im Exil und waren aber auch aus diesem Exil in Babylon zurück in ihre Heimat nach Jerusalem geschickt. Ja, sie durften wieder zurückgehen in ihre Heimat, obwohl sie sich dort, wo sie im Exil waren, heimisch, ich sag mal, wo sind sie heimisch geworden. Aber es gab einen Machtwechsel und dann hieß es, hey, ihr dürft wieder zurück in euer Land Jerusalem und ihr dürft euren Tempel wieder aufbauen. Und genau in diese Zeit spricht der Prophet Haggai hinein. Für mich beschreiben diese beiden Kapitel hier in Haggai irgendwie auch ein Stück weit Etappen einer Reise einer gläubigen Person. Ja, in dieser ersten Prophetie, über die Nico geredet hat, da haben wir gehört, wie die Israeliten im neuen Land ankamen und es sich gemütlich gemacht haben. Sie verloren Gott aus ihrem Fokus, er war nicht mehr an oberster Stelle. Und somit bauten sie lieber an ihren eigenen Häusern, anstatt den Tempel für Gott aufzubauen. Und Gott musste sie irgendwie wieder auf die Spur bringen. Hey, Fokus, ich bin der Fokus, achtet auf mich, ich bin das Wichtigste. Und das hat auch geklappt. Sie haben wieder eine neue Leidenschaft bekommen und haben angefangen, ihrer Aufgabe nachzugehen. Und wie sollte es dann anders kommen in der Reise eines Gläubigen? Du bist im Eifer, du bist voller Leidenschaft, du fängst an zu bauen und irgendwann wirst du entmutigt. Ja, die Israeliten, sie sahen, dass der Tempel nicht mal ansatzweise so schön werden würde, wie er zu Salomos Zeiten war. Timo hat da letzte Woche drüber gepredigt. Und Gott sah das. Gott sah das und er brachte eine zweite Prophetie zum Volk, in dem es darum ging, dass er etwas Größeres im Sinn hat. Und er ermutigt ihn und sagt, hey, bleib dran, baut den Tempel. Ich weiß, der war vielleicht war der bei Salomo schöner und größer, aber darum geht es nicht. Es geht hier um was Größeres. Ich habe hier eine Perspektive für euch. Da kommt mehr, als ihr noch denkt. Macht weiter. Ihr werdet irgendwann schon verstehen und sehen. Und heute, jetzt 4 Monate später vom ersten Tempelbaustein, ja, von der Steinlegung, da befinden wir uns hier in dieser dritten Prophetie. Zeit verging ins Land, die anfänglichen Hürden wurden gemeistert, die Israeliten, die bauten und bauten und so langsam schlich sich eine Art Gewöhnlichkeit ein. Zum einen entwickelten sie eine Selbstverständlichkeit, dass sie an dieser ehrvollen Bauarbeit mitmachen durften. Sie verlierten so ein bisschen den Fokus, dass sie eigentlich an was Großem mitarbeiten. Aber es wurde irgendwie gewöhnlich für ihn. Ja, wir bauen halt mit an dem Tempel Gottes. Zum anderen fing das Volk an, sich dadurch aber auch zu definieren. Also es wurde nicht nur gewöhnlich, sondern sie fingen an, sich dadurch zu definieren. Hey, wir sind diejenigen, die hier mitbauen dürfen. Hey, das ist der Tempel Gottes. Und wir. Wir dürfen mitbauen. Guck mal einer an. Es festigte sich also ein Gedanke, dass sie die Heiligen sind, die an diesem Tempel mitarbeiten dürfen. Sie bildeten sich etwas darauf ein. Sie dachten, hey, wir sind doch die Auserwählten, die daran mitbauen sollen, dürfen. Wir müssen etwas Besonderes sein. Und außerdem dachten sie noch dazu, dass ihre Tatkraft Gott so sehr gefallen würde, dass sie dadurch einen besonderen Status der Heiligkeit von ihm bekommen. Ich möchte dich fragen, vor allem mein letzter Satz, kommt dir das bekannt vor? Kommt dir das bekannt vor? Hey, auch heutzutage entdecke ich immer wieder Verhaltensmuster, Redensarten, Persönlichkeitszüge, wie auch immer unter Christen, die dem ähnlich kommen. Wir Christen definieren uns gerne über das, was wir tun. Wir halten uns gerne daran fest, dass wir alles leisten können, dass wir viel leisten. Wir halten uns daran fest, welche Regeln wir befolgen. Wir halten uns daran fest, was wir doch eigentlich alles imstande zu tun sind. Und für mich ist das ein klassischer Fallstrick. Ja, unser Tun und unser Handeln sollen zeigen, dass wir super heilig unterwegs sind. Und unterbewusst brennt sich das dann ein und es fängt an, unser Leben zu bestimmen. Hey, ich hab mehr Ahnung als XY. Hey, guck mal, was ich schon alles erlebt habe und guck mal, was ich schon alles gemacht habe. ich mache alles richtig, aber die anderen, da fällt mir schon immer was auf. Wir Christen, wir müssen aufpassen, dass wir unser Herz bewahren bei all den Dingen, die wir mit Gott erleben dürfen. Wir müssen aufpassen, dass unser Fokus und die Prioritäten richtig gesetzt sind. Hey, ich sag gerne, wir sind nichts Besseres, aber wir sind irgendwie besser dran, weil Gott gnädig ist. Und Gott lässt uns Menschen dann in all seiner Gnade daran teilhaben, dass sich das Reich Gottes ausbreitet. In Epheser 2, Vers 10, da heißt es, denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Gott hat sich in all seiner Gnade dazu entschieden, dass er uns gebrauchen möchte. Dass er uns gebrauchen möchte, dass sein Reich auf dieser Welt sichtbar wird. Und egal wie man es dreht, sich darauf etwas einzubilden, ist nicht gesund. Und klar, wir können froh und dankbar sein über all das, was Gott getan hat. Wir können uns auch sicher sein, dass er jeden von uns ganz besonders liebt. Und wir dürfen auch wissen, dass er jeden einzigartig gemacht hat und jeden von uns einzigartig begabt hat. Wir haben alle was zu geben. Aber sich selbst als besonders toll, als besonders rein und besonders heilig zu sehen, weil man irgendwie von Gott der besonders Ausgewählte ist, das wird schwierig. Wir sollten uns nicht dadurch definieren, wozu wir gebraucht werden oder was wir tun. Und genau das ist den Israeliten hier passiert. Zuerst mussten sie wieder den Fokus gerichtet bekommen. Da waren sie voller Alarm dabei, aber waren enttäuscht und ermutigt. Und jetzt, 2 Monate später, denken sie, dass sie durch den Bau am Tempel eine besondere Stellung vor Gott erarbeitet hätten. Und genau das möchte Hagai adressieren. Hagai macht sich also auf zu den Priestern mit der Prophetie Gottes im Gepäck und will ihnen eine Frage stellen. Und er geht bewusst zu den Priestern, weil die Priester eine besondere Stellung hatten im Volk. Sie waren diejenigen, die im Tempel mitarbeiten durften. Sie waren die Vermittler zwischen Gott und dem Volk, Stellvertreter. Sie kannten sich mit all den Regeln aus. Sie durften Gott opfern. Sie waren irgendwie zwischen all dem. Und daher konfrontiert sie Gott als erstes. Und deswegen lasst uns mal lesen, welches prophetische Wort Hagai für sie hatte. Das lesen wir in Hagai 2, 12 bis 14. Text ab. Nochmal. Sehr gut, danke. Oh, da ist ein Rechtschreibfehler drin. Das ist 12 bis 14, ihr Lieben. Also, lasst uns mal lesen. Wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel seines Gewandes trägt, und damit ein Stück Brot, gekochtes Wein oder Olivenöl oder irgendeine andere Speise streift, wird diese dann ebenfalls heilig? Die Priester antworteten, nein. Und Hagai fragte weiter, wenn jemand, der unrein geworden ist, weil er einen Leichnam berührt hat, dann einen der oben genannten Gegenstände streift, wird dieser dann unrein? Und die Priester antworteten, er wird unrein. Da erwiderte Hagai und sagte, so ist es auch mit diesem Stamm und diesem Volk vor mir, spricht der Herr. Alles, was sie tun und alles, was sie dort opfern, ist unrein. Okay, erst einmal durchatmen, oder? Ja, ich habe vorgestern lange durchgeatmet mit diesem Text. Das muss man erst mal sacken lassen, das ist gar nicht so leicht zu greifen, oder? Das ist ja nicht unsere Sprache, ist nicht unser Kontext. Ich sage euch, alttestamentliche Texte haben viel Gold in sich, aber man muss auch viel graben, um da ranzukommen. Also, einmal sacken lassen, verarbeiten, Zipfel, Fleisch, dies, das, Ananas. Wir gucken uns mal an, was hier gemeint ist. Gott wollte die Selbstverständlichkeit der Israeliten konfrontieren. Sie sollten verstehen, dass sie nicht rein werden, weil sie etwas Gutes tun. Und dazu jetzt ein kurzer Exkurs, ein bisschen vereinfacht, aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Im ganzen Alten Testament dreht es sich darum, wie die Menschen vor Gott rein, heilig und gerecht werden, obwohl sie von Natur aus unrein und sündig sind. Und daher gibt es diese ganzen Regeln, Gesetze, Opferrituale und vieles, vieles mehr. Es ist ein Sammelsurium an Aufgaben und Ideen, welches das Volk versucht zu halten, um von Gott rein und heilig gesprochen zu werden. Und dies ist deshalb wichtig, weil man ja vor Gott bestehen möchte und man will ja nicht getrennt sein von ihm. Gottes Heiligkeit ist so unendlich, dass kein Mensch mit seiner Unperfektheit in seine Nähe kommen kann. Und da die Israeliten von dieser Ungleichheit wussten, versuchten sie durch ihre Lebensart und durch ihre Opferung im Tempel zumindest zeitweise von Gott reingewaschen zu werden. Und daher auch das Opfern eines Tieres, das stellvertretende Opfer für all die Sünden, die das Volk Israel begangen hat. Was das Volk aber nicht ganz greifen konnte, war, dass es Gott schon immer darum ging, wie das Herz des Menschen ihm gegenüber ist. Und die Geschichte Israels ist eine Geschichte, welche zeigt, dass jede Tat und jedes Opfer nur eine begrenzte Wirkung hat. Die Geschichte des Volkes Israels soll zeigen, dass sich kein Mensch selbst aus seiner Misere rausarbeiten kann. Wir Menschen, wir können nichts tun, um von unserer Schuld frei zu werden. Und jetzt springen wir wieder in den Text rein. Für die Priester und somit auch für das Volk hier in Haggai war diese Prophetie eine erneute Chance, das zu erkennen. Sie sollten erkennen, dass man von Gott nicht heilig gesprochen wird, indem man das Richtige tut, sondern dass man vor Gott besteht, wenn die Herzenshaltung stimmt. Und Haggai versucht, ihnen diese Gedanken näher zu bringen, indem er zwei rhetorische Fragen stellt. Und die erste Frage war, hey, wenn ihr als Priester ein Stück Fleisch opfert und es Gott bringt und es dadurch heilig wird und ihr das als Stellvertreter Gottes mitnehmen dürft und nach Hause geht und ihr das in euren Gewand einwickelt, weil ihr müsst es ja schützen bis nach Hause und ihr geht dann mit diesem heiligen Stück Fleisch unterwegs irgendwo lang und euer Zipfel des Gewandes berührt Essen. Wird das Essen dann heilig und rein, nur weil ihr ein Stück Fleisch eingepackt habt? Und die Priester, die wussten die Antwort. Es war glasklar, nein, das funktioniert so nicht. Ja, mit anderen Worten, Haggai fragt sie, kann Heiligkeit einfach so weitergegeben werden? Und die Priester sagen, nein, das geht nicht. Weil sie kannten alle Gesetzestexte. Sie kannten sich mit dem Buch Levitikus aus. Daher war ihre Antwort so schnell und so präzise. Nein, das geht nicht. Heiligkeit bzw. Reinheit lässt sich irgendwie so nicht übertragen. Und dann hakt Haggai direkt nach und sagt, okay, lass uns das Ding mal umdrehen. Wenn du einen Leichnam berührst, und das gilt damals als unrein, also Leichnam berühren, verschiedene Körperflüssigkeiten, dadurch wurdest du bis zum Ende des Tages unrein, wenn du nicht gewisse Zeremonien zur Reinheit dann wieder gemacht hast. Also kommt er hier und sagt, wenn du diesen Leichnam siehst und berührst und du wirst dann als unrein erklärt, ja, wenn man dann als unrein gilt und einen der genannten Gegenstände berührt oder etwas anderes, werden diese Gegenstände dann auch unrein. Und die Priester sind wieder glasklar und blitzschnell. Ja, die Gegenstände werden als unrein erklärt. Und mit diesen zwei Fragen hat Haggai sie dann am Schlips gepackt und führt weiter aus, was Gott beschäftigt. Unreinheit, Sünde, die sündige Natur wird von Geburt aus weitergetragen. Und dafür brauchen wir Erlösung. Aber Heiligkeit kannst du nicht einfach so weitergeben und nicht einfach so irgendwie bekommen. Außer, erzähle ich dir gleich. Das Volk Israel, das dachte, dass Heiligkeit und Reinheit auch übertragbar ist. Also wenn sie am Tempel mitbauen, dann werden sie doch durch ihr Tun vor Gott gerecht. Die ganze Gnade durchs Mitbauen an dem großen Werk wird auf sie übertragen. Und wir machen mit und alles funktioniert von alleine. Haggai sieht das aber ganz anders. Und er sieht auch ein ganz anderes Volk vor sich. Er sieht nämlich ein Volk, welches unrein ist vor Gott. Ein Volk, welches die Selbstverständlichkeit angenommen hat, dass die Arbeit für Gott sie qualifiziert, um vor Gott zu bestehen. Gott aber möchte ihnen sagen, obwohl alles, was ihr tut und opfert, unrein ist, dürft ihr durch meine Gnade an meinem Tempel mitbauen. Hey, obwohl ihr nicht perfekt seid, dürft ihr mitmachen. Was können wir daraus mitnehmen? Wisst ihr, Land auf und Land ab können wir immer wieder in der Bibel über ein Phänomen lesen, welches den Namen Werksgerechtigkeit trägt. Dort, wo Menschen mit Gott unterwegs sind, gibt es immer die Gefahr, dass man denkt, dass man sich Liebe erarbeiten kann. Und das lässt sich auch über den Glauben hinaus beobachten. Hey, wenn man nur das Richtige tut, das Beste sagt, das Schönste anzieht, dann wird man vor Gott ganz besonders geliebt. Hey, wenn man genug in der Gemeinde dient, nach außen ein gutes Bild abgibt und man sich genug anstrengt, ja, dann schaffe ich es auch in den Himmel. Und wenn ich dann genug am Haus Gottes mitarbeite, dann wird, was auch immer, setz es gerne für dich ein. Hey, wir Menschen tendieren dazu, uns über das zu definieren, was wir tun. Und dazu kommt, dass es uns leichter fällt, die Dinge zu bewerten, die man gemacht hat. Ja, Dinge richtig zu tun, das kann man gefühlt messen und zählen. Man kann ein Gefühl dafür bekommen, wie viel man schon getan hat und ob das wohl irgendwie genug sein könnte. Man versucht, den Glauben greifbar und messbar zu machen. Und dabei spricht die Bibel aber eine andere Sprache. Zu der Zeit des Alten Testaments hat Gott dem Volk Israel immer wieder versucht klarzumachen, egal wie viele Gesetze ihr haltet, es geht nicht um das, was ihr tut, sondern um euer Herz. Es geht darum, dass ihr im Herzen richtig unterwegs seid. Dass ihr gehorsam gegenüber Gott seid, dass ihr ihn im Fokus habt, ihn anbetet und auf seine Maßstäbe und Weisungen hört. Und im Neuen Testament, da ist es nicht anders. Jesus ist gekommen, um die Menschheit von der Sünde zu retten. Er ist gestorben, er wurde begraben und stand von den Toten auf, um der Welt zu zeigen, dass der ewige Tod, also die Trennung von Gott, die Macht der Sünde, dass diese für immer besiegt wurde. Jesus ist gekommen, um uns zu zeigen, dass es außer ihm keinen perfekten Menschen gibt und dass jeder die Gnade Gottes und seine Erlösung benötigt. Und jetzt fragst du dich aber, wie geht das? Herr, hier möchte ich dir den Weg zeigen, wie du vor Gott gerecht gesprochen wirst. Du musst dir nichts erarbeiten. Du musst glauben. Römer 10, Vers 9. Die Folie brauche ich auch, danke. Wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und in deinem Herzen glaubst, Gott hat ihn von den Toten auferweckt, so wirst du gerettet werden. Hey, hier heißt es nicht, wer bekennt, Jesus ist der Herr, und wer am meisten tut, wird gerettet. Nein, hier heißt es, wer bekennt und glaubt, der wird gerettet werden. Und wisst ihr, Glauben ist nicht nur Kopfsache und auch nicht Händesache. Glauben ist Herzenssache. Im Herzen musst du glauben, dass du ohne Gott nichts bist und ihn brauchst. Im Herzen musst du ergreifen, dass er dich freispricht von deiner Schuld und dich würdig und rein macht, damit du mit ihm in Beziehung leben darfst. Im Herzen müssen wir erkennen, dass Gottes Wege und Maßstäbe die besten für uns sind und er nur das Beste für uns will. Im Herzen dürfen wir erleben, was Gott für uns getan hat. Und es weckt in uns eine Liebe für ihn und ein Gehorsam für all das Gute, was er für uns vorbereitet hat. In Titus 2, 11 bis 14, ja, ein Brief aus dem Neuen Testament, da heißt es, denn die Gnade Gottes, die allen Menschen Rettung bringt, ist sichtbar geworden. Sie bringt uns dazu, dem Leben ohne Gott und allen sündigen Leidenschaften den Rücken zu kehren. Jetzt, in dieser Welt, sollen wir besonnen, gerecht und voller Hingabe an Gott leben. Denn wir warten auf das wunderbare Ereignis, wenn die Herrlichkeit des großen Gottes uns und unseres Erlösers Jesus Christus erscheinen wird. Er gab sein Leben, um uns von aller Schuld zu befreien und zu reinigen, uns zu seinem eigenen und zu seinem eigenen Volk zu machen, das darauf drängt, Gutes zu tun. Wir gehören zu seinem Volk, weil die Gnade Gottes die Rettung bringt. Nicht, weil wir uns das verdienen können. Erst kommt die Erlösung und dann die Leidenschaft, Gutes zu tun. Und nicht, ich tue Gutes, damit ich vor Gott bestehen kann. Und ich sage euch, wenn man das erlebt, erst die Erlösung und dann die Leidenschaft, wenn man das erlebt, wie Gott einen frei macht von all seiner Schuld, dann kann man nicht anders, als ihm seine ganze Leidenschaft entgegenzubringen. Wenn man erlebt, welch unverdientes Geschenk der Gnade einem aus dem Reich des Schattens zieht, dann entwickelt das in uns eine Liebe und Hingabe, die man sich nicht erklären kann. Wir können nicht anders, als Gott zu danken und zu preisen. Wir können nicht anders, als Zeit mit ihm zu verbringen. Wir können nicht anders, weil wir begreifen, dass wir unheilige Menschen dem heiligen Gott endlich wieder nahe kommen dürfen. Und ich wiederhole, ich werde es noch so oft hören, es passiert nicht durch Arbeit und Fleiß. Es passiert durch Gnade, unverdiente Gnade für dein und mein Leben. Und das Einzige, und damit meine ich wirklich das Einzige, was du tun musst, ist Gott zu sagen, dass du ihn in deinem Leben haben möchtest. Und das ist für den Anfang die einzige Tat. Dem allmächtigen Gott deine Hand auszustrecken und zu sagen, Gott, ich brauche dich. Gott, ich brauche die Vergebung. Danke, dass du einen Sohn gegeben hast. König Jesus, danke, dass du am Kreuz gestorben bist. Vergib mir meine Schuld und sei ab heute mein Herr. Und wenn du das tust, dann passiert hier etwas, was keiner beschreiben kann. Was ich auch nur mit begrenzten Worten beschreiben kann. Als ich mit 15 in der Schweiz im Urlaub war, auf Jugendfreizeit, und mein Pastor zu mir gesagt hat, hey Lars, du eierst seit anderthalb Jahren rum, es wird Zeit, dass du Jesus dein Leben gibst. Da habe ich gesagt, ja, das mache ich, aber wenn, dann nur alleine. Und dann bin ich rausgegangen mit meinem bisschen Stolz, dass da keiner, und auch Scham, dass keiner zugucken darf. Und ich weiß nicht, ich habe mich auf diese schöne Schaukel gesetzt. Die Schaukel, die immer wieder auch Richtung Abgrund schauen lässt. Man wäre nicht runtergefallen, aber man konnte runtergucken. Und ich habe geschaukelt und ich wusste irgendwie, was ich gehört habe. Ich habe nie verstanden, warum die Leute in meiner Jugend eigentlich glauben. Aber ich habe an diesem Moment auf der Schaukel gesagt, Jesus, bitte vergib mir, ich brauche dich. Und es hat sich so angefühlt, als ob ich irgendwie immer nur zur Hälfte vollständig war. Wie so ein halb gefüllter Kreis. Und in dem Moment, wo ich gesagt habe, Jesus, komm in mein Leben, hat sich das angefühlt, als ob ich ganz wurde. Als ob die Sehnsucht in mir begegnet wurde, von der ich nicht mal wusste, dass ich sie hatte mit 15. Die ich irgendwie versucht habe zuzukippen mit all meinen Problemen und all meinen Sorgen und all meinen Süchten und meinen 12 Stunden Computerzocken am Tag. Und ich habe auf einmal gemerkt, hier bin ich voll und ganz angekommen. Da ist irgendwas passiert in mir. Und ich weiß noch, ich bin aufgestanden und ich war so, wow, was geht jetzt ab? Und die standen schon alle am Jacke anziehen und wir fahren jetzt in die Stadt. Und ich so, okay, die haben mich mitgezogen. Ich saß auf dem Beifahrersitz, alle waren am Reden, alle waren am Lachen. Und ich habe mich dabei ertappt, wie ich rausgeguckt habe. Und automatisch wollte ich die Augen zumachen und sagen, Jesus, danke, was ist passiert? Danke, du bist so gut. Und dann, hey, ich bin doch hier mit anderen, ich muss mit denen reden. Und dann habe ich kurz 2 Sätze gesagt und dann habe ich gemerkt, meine Augen gehen wieder zu. Nicht, weil ich müde wurde, sondern ich dachte, hey Gott, ey, was geht hier eigentlich ab? Und ich hab irgendwann mich hingegeben. Ich habe gesagt, ich schließe jetzt meine Augen. Und ich bete einfach, die sollen reden, ist mir egal. Das, was ich gerade erlebt habe, hat mein Leben verändert. Und dafür will ich hier und jetzt bis in alle Ewigkeit dankbar sein. Und ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst. Oder ob du eine Sehnsucht nach diesem Gefühl hast. Ich weiß auch nicht, wie ich zurück zu meinem Skript kommen soll. Das stand hier nicht drin. Aber was ich weiß, ist, dass Gott heute Morgen dir begegnen möchte. genau dort, wo du stehst. Weil er dir sagen möchte, du brauchst an keinem Tempel mitmachen. Du musst glauben. Du musst glauben. Anders funktioniert das nicht. Du musst glauben. Deswegen lade ich dich ein, dass du deine Hand ausstreckst und dass du diese einzige Tat tust. Und dann, wenn du dann diese Worte des Glaubens sprichst, dann wirst du umkehren. Diese Worte, Gott sei mein König, sie werden dich umkehren lassen von einem Leben ohne Gott hin zu einem Leben mit Gott. Von einem Leben voller unstillbarer Sehnsucht hin zu einem Leben voller Fülle und Bestimmung. Mit Gott unterwegs zu sein heißt auch, dass du ihn erleben wirst. Und es ist kein Hirngespinst, auf Distanz einmal zurufen und dann vielleicht sieht er dich. Hey, wenn du diesen Schritt gehst, dann wirst du Gott erleben. Und in dem Gehen mit Gott wirst du erleben, wie er dich segnet. Wie er dich segnet, wie er für dich da ist, wie er dir Gutes tut. Du darfst erleben, dass er dir Trost, Frieden, Gunst, Kraft, Freiheit und Freude schenkt. Und Gott wartet nur darauf, dass wir endlich zurückkommen und unser Leben mit ihm leben. Und ihm ist es wichtig, dass wir mit der ganzen Herzen bei der Sache sind. Und genau das ist, was Gott sich für das Volk Israel in dieser Prophetie wünscht. Erstmal ihnen klarzumachen, wie sie vor Gott bestehen können. Und dann klarzumachen, jetzt habt ihr die Chance zurückzukehren. Und das lesen wir. Gott versucht sein Volk daran zu erinnern, an diese Zeit vor dem Tempelbau, als sie nicht mit ihm unterwegs waren, als sie ihn aus dem Fokus verloren haben, als sie nicht seinen Segen erlebt haben. Ja, das versucht er ihnen klarzumachen. Er versucht sie daran zu erinnern, wie viel sie eigentlich verpasst haben. Und ich will das mal ein bisschen verkürzt nahe bringen und dann auch damit abschließen. Deswegen lasst uns mal weiterlesen. Es wird auch spannend, aber wir gucken dann genauer rein. Hagar 2, 15 bis 19. Da heißt es, deshalb denkt über diesen Tag und darüber hinaus nach. Wie ging es euch, bevor Stein auf Stein für den Tempel des Herrn gelegt wurde? Bevor ihr zurückgekehrt seid und das Allerheiligste gebaut habt? Bevor euer Fokus wieder auf Gott war? Wie ging es euch? Hey, früher war es so, kam man zu einem Kornhaufen von 20 Maß, waren es nur 10. Kam man, um 50 Maß Traubensaft zu keltern, waren es nur 20. Ich habe Trockenfäule und Mehltau und Hagel geschickt, um die Früchte eurer Arbeit zu vernichten. Und dennoch wolltet ihr euch nicht zu mir wenden, spricht der Herr. Eins weiter. Denkt über diesen Tag und darüber hinaus nach. Vom 24. Tag des 9. Monats an, an dem Tag der Grundsteinlegung des Tempels des Herrn, an dem Tag, wo ihr zurückgekehrt seid, an dem Tag, wo ihr umgekehrt seid und das Richtige wieder gemacht habt. Ab diesem Tag sollt ihr Folgendes bedenken. Liegt denn die Saat noch in der Scheune oder tragen Weinstock, Feigenbaum, Granatapfelbaum und Olivenbaum schon Früchte? Von diesem Tag an werde ich euch wieder segnen. Auch hier einmal kurz durchatmen. Viele Maßeinheiten, viele Früchte. Aber lasst uns das zum Ende nochmal angucken. Den Israeliten, denen ging es vor dem Start des Tempelbaus nicht gut. Was wir hier lesen können, ist, dass alles, was sie taten, erfolglos war. Sie arbeiteten, sie taten das Gute und das Richtige, aber den Ertrag, den sie bekamen, der Ertrag ihrer Ernte war immer weniger, als sie eigentlich geplant hatten. Sie arbeiteten und taten alles in ihrer Macht Stehende, aber vergaßen wieder mal das Wichtigste. Gott schenkt die reiche Ernte und nicht ihre eigene Anstrengung. Und obwohl sie hätten von Gott abhängig sein müssen, haben sie wieder ihr eigenes Ding gemacht. Und was tat Gott? Er hat sie nicht einfach machen lassen. Er hat versucht, ihnen klarzumachen, dass sie umkehren müssen und dass er eigentlich sie wieder an seinem Herzen haben will, um sie zu segnen. Sie sollten erkennen, dass sie Gott brauchen, um zu überleben. Und deswegen schickte Gott Wetterlagen, die die Ernte immer wieder schrumpften, in der Hoffnung, dass sie irgendwann checken, hey, wir brauchen Gottes Segen, damit wir genug ernten. Diese Stelle ist Gottes Versuch, sie zur Umkehr zu bewegen. Und es hat geklappt. Die erste Prophetie kam. Sie haben Gott wieder als Priorität gesetzt. Sie haben angefangen, den Tempel aufzubauen und sich Gott wieder zuzuwenden. Und jetzt, nachdem sie wieder auf der Spur sind, nachdem Gott sie auch wieder eingenordet hat, wie ihre Herzenshaltung sein muss, da verheißt er ihnen, dass er ihre Anstrengung jetzt wieder segnen wird. Und dass sie wieder erleben werden, wie Gott eingreift und sie versorgt werden. Hey, weil Gott an ihrer erster Stelle steht und ihre Herzen wieder gepolt sind, sagt er, ihr seid wieder nah dran. Ihr seid wieder in meinem Segen unterwegs. Die Band darf gerne nach vorne kommen. Ihr Lieben, Gott ist ein Gott der Gnade. Und selbst wenn wir Fehler gemacht haben oder uns von ihm entfernt haben, so ist er immer bereit, uns immer wieder aufzunehmen und zu segnen, sobald wir umkehren. Er ist jeden Tag neu bereit und gibt alles und klopft an deinem Herzen, um dir zu sagen, komm wieder zu mir, kehr um. Er tut alles, um immer wieder dir klarzumachen, egal wo du gerade denkst, du bist weit weg von Gott, komm und bekenne es, kehre um und ich werde dir begegnen. Gott macht uns klar, dass er sein Volk nicht alleine lässt. Und diese Verheißung, die Gott hier ausgesprochen hat gegenüber seinem Volk, dass er sie wieder segnen wird, ja, das ist auch eine Verheißung, die heute noch gilt. Wenn wir zurückkehren und unser Leben ihm weihen, dann wird er uns auf wunderbare Weise führen und segnen. Und ich glaube, heute Morgen können wir mitnehmen, dass Gottes Segen und seine Rechtfertigung nicht an äußerliche religiöse Dinge geknüpft ist. Es ist nicht daran geknüpft, was du tust. Gott geht es um das Herz und die Reinheit unserer Beziehung zu ihm. Und ein wichtiger Schlüssel, um eine ehrliche, authentische, reine Beziehung zu Gott zu führen, ist Ehrlichkeit. Weil da fängt ja der Fallstrick an, dass wir sagen, wir müssen irgendwie eine reine Beziehung zu Gott führen, also müssen wir uns ja rein verhalten und Dinge, die nicht stimmen, wegkehren. Und dann kommt die Bibel aber und sagt, ich kenne doch dein Herz. Ich kenne doch dein Herz. Ich weiß doch, was bei dir los ist. Und wir denken, wenn Gott nur wüsste, was bei mir los ist, dann kriegen wir einen Tritt in den Hintern und der will nie wieder was mit uns machen. Und Gott sagt aber, ich kenne dein Herz. Ich bin trotzdem noch mit dir unterwegs. Und eigentlich, was ich nur von dir will, ist, komm wieder. Komm wieder. Komm wieder. Komm wieder. Erkenn doch, dass das, wo du drin bist, dass sich das gefangen hält. Dass dir das nicht gut tut. Dass das, was du suchst, dich nicht erfüllen wird. Komm doch wieder und erlebe meine Gnade und meine Güte. Ich bin doch gekommen für deine und meine Schuld. Also für deine und meine, nicht für Gottes Schuld. Ich bin gekommen, um dich frei zu machen. Ich kenne dich doch. Hab keine Angst. Wenn ich gewollt hätte, dich abzustoßen, hätte ich es schon längst getan. Aber er hat es in Hagar nicht getan. Er hat Jesus gesandt und hat es nicht getan. Und er wird es niemals tun. Er wird keinen einzigen Menschen, der an seiner Tür klopft, wegschicken. Und deswegen möchte ich dich heute Morgen einladen, dass du dein Herz prüfst. Bist du wirklich in einer tiefen Beziehung zu ihm oder verlässt du dich nur auf äußerliche Werke? Herr, welche Sehnsucht schlimmert in deinem Herzen und wie versuchst du diese Sehnsucht zu stopfen? Bist du bereit, dich neu hinzugeben und ganz neu Gott kennenzulernen? Und wenn du heute Morgen hier bist und noch nicht mit Gott unterwegs bist und du spürst ein Ziehen in deinem Herzen, du merkst, hey, da ist irgendwie mehr, dann möchte ich sagen, das ist Gott, der ruft. Das ist Gott, der ruft und dir heute Morgen die Chance geben möchte, zurückzukehren. Zurückzukehren und zu beten, was ich dir eben vorgebetet habe. Gott, ich brauche dich. Danke, dass du deinen Sohn gegeben hast für meine Schuld und dass du mir vergibst. Sei mein König und sei mein Herr. Und wenn du dort stehst und sagst, hey, ich möchte nicht mehr alleine mit Gott leben, dann lade ich dich ein, komm gerne auf mich zu nach dem Gottesdienst. Lass uns gemeinsam ins Gespräch kommen. Lass uns gemeinsam beten. Lass uns gemeinsam vor Gott treten und festmachen, dass du ihm dein Leben in seine Hände legst. Und für alle anderen, schaut, wie es in euch aussieht. Und wenn ihr Angst bekommt, dann könnt ihr euch selbst sagen, hey, es sieht nicht gut aus, aber Gott weiß es und er will eigentlich, dass ich zu ihm renne und nicht von ihm wegrenne. Und wenn das die einzige Botschaft ist, die du heute Morgen mitnimmst, dann hat sich das ganze Spektakel hier gelohnt. Dass wir erkennen, dass wir mit allem zu Gott kommen dürfen und dass er uns vergibt, weil er der gnädige und gütige Herr ist. Amen. Komm, lasst uns gemeinsam zum Gebet aufstehen. Und Gott, ich danke dir echt für deine Botschaft heute Morgen. Ich danke dir, dass du so auch sprichst durch diese alttestamentlichen Texte, dass es so viele Parallelen gibt, dass wir erkennen können, wie auch schon die gläubigen und gottesfürchtigen Menschen damals unterwegs waren und was sie durchgemacht haben. Und ich danke dir, dass es verknüpfbar ist mit der Botschaft am Kreuz und dass es uns immer wieder neu inspiriert und erkennen lässt, wie gut du zu uns bist. Und Gott, ich möchte für jeden beten, der heute Morgen hier ist und der sein Herz prüft, dass du ihm mit einer tiefen Gnade begegnest. Dass du mit einer großen Barmherzigkeit und mit einem großen Mitgefühl in diesen Moment des Schams kommst und dass du es nimmst, dass du vergibst, dass du neue Kraft schenkst und neu auf die Spur gehst. Und dass jeder, der das erlebt und was vor dich bringt, dass er diese Erfüllung erlebt und dass es ihn neu ansteckt und eine neue Leidenschaft gibt, dich anzubeten und dir zu folgen und für dich unterwegs zu sein. Und Gott, ich bitte dich für diejenigen, die heute Morgen hier sind und die dich noch nicht kennen, dass du ihnen klar machst, welche Sehnsucht in ihnen liegt. Weil du Gott, du hast den Mensch geschaffen und du hast eine Sehnsucht in uns Menschen hineingelegt. Eine Sehnsucht, die nur gestillt werden kann in der Beziehung zu dir, weil wir abhängig sind von dir, weil wir von dir gemacht sind und weil du so sehr mit uns unterwegs sein willst. Gott, ich bitte dich, wenn du jetzt an einem Herzen ziehst, dass du die Lobpreiszeit nimmst, dass die Leute ein Gebet sprechen und das festmachen. Oder dass sie sich trauen und auf uns oder auf den Gebetspunkt zukommen, um das auch mit jemandem anderen festzumachen. Gott, ich bitte dich, dass du kommst und ziehst und dass du deine Güte und Gnade offenbarst. Gott, ich danke dir so sehr, dass du uns siehst, dass du uns liebst und kennst. Und egal, was wir tun, du gibst uns niemals auf und du läufst uns immer hinterher. Amen.